Verschmitzt und boshaft sind ihre Texte. In Romanen wie Teufelsbrück, Gewäsch und Gewimmel oder Zwei schwarze Jäger lässt Brigitte Kronauer einen teilhaben an dem Prozess der dichterischen Einbildungskraft. Das ist die Kunst der 2005 mit dem Büchnerpreis ausgezeichneten Autorin. Elegant taucht sie in Abgründe, sodass Alltägliches schnell zwielichtig oder doppelbödig erscheint. Durch Perspektivwechsel treibt sie ihr Spiel mit der vermeintlichen Wirklichkeit und fasst die unterschiedlichen Wahrnehmungen so präzise wie ironisch in Worte. Damit schlug sie ihre Leserinnen und Leser in den Bann. Heute wurde bekannt, dass die Autorin im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Wir wiederholen aus diesem Anlass ein Gespräch, das Maike Albart mit Brigitte Kronauer zu deren 70. Geburtstag am 29. Dezember 2010 geführt hat. Wilde Zivilisation, künstliche Natur. Eine Würdigung einer der ganz großen deutschsprachigen Gegenwartsautorinnen.
Es ist Winter in Hamburg-Nienstetten. Tief verschneit liegt ein spitzgiebeliges Backsteinhäuschen da. In der Tür steht eine schmale Person, die selbst in schweren Kleidern etwas Schwebendes besitzt. Genauso wie ihre Romane und Erzählungen.
Wir gehören zusammen wie der Wind und das Meer, summte es in meinem Kopf zum Takt der Bügeleisenschwünge. Wer war der Wind? Wer das Meer? Egal.
Die Schriftstellerin Brigitte Kronauer, Bewohnerin filigraner Sprachwelten und mehrerer Wirklichkeiten. Sie verfährt mit ihrer Umgebung wie eine erkenntnishungrige Forscherin und zerlegt sie in eine Fülle von Beobachtungen, Wahrnehmungen, Ereignissen und Gefühlen, die immer mehr als zwei Seiten haben. 9 Romane, 3 Essaybände und etliche Erzählungen liegen von ihr vor. Die Titel verraten ihre Schwäche für Mehrdeutigkeit. Frau Mühlenbeck im Gehäus, Berittener Bogenschütze, Die Kleider der Frauen, Errötende Mörder und zuletzt Zwei schwarze Jäger.
Unbedingt, das muss man, das sagen Sie, ja. Das. Der kann ja direkt.
Unvorstellbar, dass Brigitte Kronauer morgen ihren 70. Geburtstag feiert. So quecksilbrig fegt sie durch ihr Haus, läuft Trepp auf, Trepp ab, bringt Wasser, holt ihre Brille, zündet sich eine Zigarette an. Wir setzen uns ins Wohnzimmer. Bücherregale und Bilder an den Wänden, ein großer Esstisch. Eine Katze räkelt sich auf dem Sofa und nimmt die Besucherin abwartend ins Visier. Vor dem Fenster steht ein knorriger Baum, an dessen schneebeladenen Ästen ein paar rote Äpfel aufblitzen.
Was mich immer gewundert hat, sagte sie, meine Mutter, über die ich mit niemandem außer mit mir selbst sprechen will, nie mehr. Niemand außer mir hat das richtige Bild von ihr. Sie beugte sich über den Bügeltisch. Was mich wundert, ist das Verhalten des Aladdin.
Das Erzählen war für Brigitte Kronauer von Anfang an da.
Also das hat mich einfach in meiner Erinnerung zumindest umschwirrt. Es war also vor allen Dingen meine Mutter. Und das fing eigentlich, als ich noch sehr klein war, mit dem Aufstehen an. Sie hat sehr gerne erzählt, da war sie dann berufstätig, weil mein Vater noch in Kriegsgefangenschaft war. Dann hat sie das natürlich auf morgens und abends beschränkt. Aber sie war einfach jemand, neben den Verwandten, damals lebte man noch in größeren Familien zusammen, notgedrungen, auch weil viele Häuser kaputt waren. Auch meine Tanten waren ganz gute Erzählerinnen, aber meine Mutter war schon die beste und auch vielleicht die belesenste. Das heißt nicht, dass sie also jetzt, glaube ich, bewusst Tricks von der Literatur übernommen hat, aber sie ist daran sicherlich geschult worden und sie konnte eben auch, und das hat sie bis zu ihrem Tod oder bis zum Tod meines Vaters gemacht. Sie hat meinem Vater Kriminalromane erzählt. Die wollte er gar nicht lesen, sondern von ihr hören. Und die sind bestimmt nicht schlechter dadurch geworden.
Wie können wir uns denn das Umfeld vorstellen? Sie sind ja Jahrgang 1940, in das Sie hineingeboren wurden. Also es war ja noch ein Land im Krieg.
Also wir sind 1943, wir wohnten eigentlich in Münster. Ich bin also in Essen nur so nebenbei zur Welt gekommen, beim Besuch der Schwiegereltern. Das war eine Stadt, die sehr stark dann 43 bombardiert worden ist. Und deshalb sind wir nach Österreich gegangen, meine Mutter und mein Bruder und ich. Und ich habe also dann von den Bombardierungen nur, also als ganz kleines Kind, eine diffuse Erinnerung an einen umkippenden, brennenden Kirchturm und an die Fliegerangriffe, also dass wir dann bei Fliegeralarm in den Keller mussten. Das ist eine nur noch gefühlsmäßig dunkle Erinnerung. Und dann kam diese wunderbare Zeit in Österreich, wo wir 2,5 Jahre waren, die einfach eine Erinnerung ist, die jetzt immer noch wieder entsteht, wenn ich Frühlingswiesen sehe. Also wenn die kleinen Blumen kommen, das ist so die Höhe, die man als Kind hat. Und sofort ist wieder, also auch atmosphärisch mehr, diese Erinnerung an diese Almwiesen und an diese völlig idyllische Landschaft und Umgebung fern vom Krieg da. Und dann kam etwas wie ein Schock, eben das völlig zerstörte Ruhrgebiet. Also wir haben in Trümmern gespielt, was für uns als Kinder wunderbar war. Aber es hat dann doch die Natur sehr gefehlt, nicht?
Ja, die Kinder haben dann doch vielleicht Möglichkeiten, sich zu entziehen oder die Fantasie zu benutzen, um auch dieses Trümmerhafte und das Kaputte bewohnbar zu machen für sich.
Auf jeden Fall. Also wir haben zum Beispiel die Trümmer als Fundgrube benutzt. Und mir fällt jetzt dann auch noch mal ein, dass in der Nähe wohnte offenbar ein Dentist, der seine Gipsgebisse, die Abdrücke, dahingeschmissen hat, der das als Abfalldeponie benutzt. Und wir haben die dann sehr gierig gesucht, weil man damit sehr gut auf den rauen Bürgersteigen schreiben konnte. Und dieses Spiel, was man jetzt nur noch sehr selten sieht, dass wir uns Zimmer auf die Bürgersteige gemalt haben. Und das waren wahrscheinlich immer nur kurze Spiele, aber sehr eindrücklich dann in diesen Zimmern wohnten. Das waren natürlich elegante Räumlichkeiten mit Kinderzimmern und großem Bad und so weiter, wie wir uns das vorstellten. Man konnte sich da nur reinstellen, aber es war irgendwie ein Vergnügen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass man dann plötzlich sich da eine Behausung schafft in diesem eigentlich so augenscheinlich unbehausten. Ja. Mir erklärt sich jetzt auch, dass Sie vielleicht eine so große Nähe zu Bergen oder zu diesen ganz starken Naturlandschaften immer wieder herstellen in den Büchern, in den Romanen. Die Figuren sind ja oft mitgerissen von der Wuchtigkeit. Häufig sind es eher Schweizer Berge, wenn ich mich jetzt erinnere an den Mont Blanc in Zwei schwarze Jäger. Aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Sie das als Kind so stark erlebt haben.
Ganz sicher. Also, und vor allen Dingen eben in dem Kontrast, nicht? Wobei das bei mir so gewesen ist, dass ich es fast datieren könnte, dass es eigentlich Wald- und Meereslandschaften sind im Anfang. Und dann habe ich so Anfang der 90er Jahre eigentlich erst richtig die Berge kennengelernt. Und das war für mich deshalb auch nochmal großartig, weil ich nicht gedacht habe, ich würde nochmal von einer Landschaft so überwältigt werden. Und jetzt mit den Bergen, natürlich in einer Rückkopplung zu den ganz frühen Erinnerungen, mit dieser ganz anderen Landschaft, auch als meine Flachlandumgebung hier, konfrontiert zu werden. Also da war ich im Grunde genommen, war das Sensorium vorbereitet, beziehungsweise nicht vorbereitet, aber es war sehr aufnahmefähig für diese großen Volumina und Perspektiven, die die Gebirgswelt dann bietet, nicht?
Und das kommt ja in sehr vielen Büchern vor, bei Ihnen jetzt vor allem in den letzten Romanen.
Ja.
Mir ist auch aufgefallen, dass trotz diese Erfahrung, dass es eigentlich abgegriffene Motive sind, was die Figuren ja häufig reflektieren, sie dennoch diese Tiefe dann erleben. Also sie können sich dem Eindruck, der dann doch so ungeheuerlich ist, nicht entziehen. Da gibt es also immer noch ein ursprüngliches Moment. Woran liegt das?
Das liegt vielleicht daran, weil ich einerseits natürlich ganz bewusst gegen Klischees ganz generell arbeite und vielleicht auch allergisch bin, natürlich ganz besonders dann auch gegen touristische Klischees, aber das ist für mich eigentlich nicht sehr schwer. Das ist ja das Großartige an den Bergen etwa, dass der Eindruck so ungeheuer ist, dass er mich direkt trifft. Alles, was ich vielleicht als Postkartenmotiv kenne, verblasst dahinter. Ich habe es dann als ganz anders empfunden. Ich lese im Augenblick wieder verstärkt so zwischendurch Stifter, bei dem ja auch die Gebirgswelt eine Rolle spielt, und kann nur mit großer Bewunderung sagen, dass er es wunderbar beschreibt. Und es ist erstaunlicherweise, so wie er es beschreibt, auch nicht ein Klischee von heute geworden. Es trifft mich im Grunde genommen bei ihm in der Beschreibung genauso stark wie in der Wirklichkeit.
Ja, das ist auch etwas, was dann einen ästhetischen Zugriff leistet, also seine Art zu schreiben, der eben doch nicht abnutzbar ist. Das liegt vermutlich wieder an der Form. Die Form spielt ja für Sie auch immer eine ganz wichtige Rolle, gerade gegenüber diesen automatisierten Wahrnehmungen. Wie können Sie da dann bestimmten Schablonen auch entkommen?
Die Schablonen lösen sich einfach schnell auf. Ich empfinde sie als falsch, glaube ich. Wie man Kleider als zu eng oder zu weit empfindet. Und es besteht eigentlich gar kein Kontakt zwischen meinem Erleben und den Schablonen. Nur wenn man vielleicht sehr unkonzentriert ist oder sehr mit anderen Sachen befasst, sehr zerstreut, dann fällt man natürlich in Schablonen. Man muss dann aber beim Schreiben aufpassen, dass man nicht doch in diese Sachen reinfällt. Und ich würde auch nicht sagen, dass mir das nicht gelegentlich passiert, aber man überarbeitet ja Texte. Und dann, wenn ich dabei bin, bei der Überarbeitung, stört es mich entsetzlich. Und dann muss es natürlich zerstört oder eliminiert werden. Oder manchmal genügt eine kleine Drehung, ein einziges Wort, um die Sache wieder etwas originärer oder origineller zu machen.
Gerade durch dieses Erzählen, von dem Sie so umgeben waren, von Ihrer Mutter und von den Tanten, haben sich ja auch bestimmte Muster vermutlich verfestigt. Und Sie schildern das in der Schillerrede, die Sie in Marbach gehalten haben, auch, dass das so einen Widerstand erzeugt hat dann bei Ihnen. Also selber auch sich die Welt aneignen zu wollen und erzählen zu wollen. War das ein ganz bestimmter Zeitpunkt, als das plötzlich ins Spiel kam?
Ich könnte ihn nicht definieren, aber ich vermute, je mehr man dann ein eigenständiges Lebewesen wird, wird einem bewusst, dass da eine Differenz besteht. Und diese eigentlich sehr schöne Art und Weise, wie erzählt wird, doch auch als eine Art Vergewaltigung des eigenen Erlebens empfindet. Und ich habe sicherlich eine längere Zeit gebraucht, um zu einer Gegenmaßnahme zu kommen, die vielleicht bis heute noch wirksam ist, dass ich mich im Grunde genommen gegen dieses packende Erzählen meiner Mutter zur Wehr setze. Ich will nicht sagen, dass ich extra gestottert habe, aber es ist eine Art Trotz entstanden und natürlich der Ansporn, dahinter zu kommen, wie sehe ich es denn eigentlich? Das bezieht sich auch auf die Form, auch auf die Struktur, also diesen von ihr virtuos beherrschten Geschichtenmustern, sie, ich will nicht direkt sagen, zu zerstören zunächst mal, das ist nachher gekommen, aber sie ein bisschen eine Erosion ins Spiel zu bringen und sie zu verbiegen und eine Pointe zu umgehen oder ein Ende etwas ausklingen zu lassen oder einen Anfang nicht so dezidiert zu setzen. Das ist etwas, was ich dann, als ich älter geworden bin, das ist aber ein langer Prozess gewesen, sehr bewusst zu einer formalen Maßnahme gemacht habe, also zu Experimenten, wie man die mächtige Geschichtenstrukturierung zerstören könnte.
Sie haben ja in den 60er Jahren angefangen, im Nachtcafé zu veröffentlichen und bei diesen kleineren Verlagen, Bert Schlender, Dreibein fällt mir noch ein, und haben dann ja lange festgehalten am Schreiben, obwohl Sie keinen großen Verlag fanden. Was hat Ihnen da auch die Kraft und die Lust gegeben, weiterzuschreiben?
Die Lust zu schreiben, das war für mich kein Problem. Die war da. Es war mehr als eine Lust. Es war fast so etwas wie ein Überlebensprinzip. Wenn ich nicht geschrieben hätte, dann hätte ich, glaube ich, die Freude am Leben verloren. Es hätte mir was ganz Entscheidendes gefehlt. Also es war offensichtlich ein Antrieb oder sogar Trieb, eine Energie da, die unbedingt jetzt nicht darüber schreiben wollte, was in mir steckt, sondern wie ich die Welt mir darstellen will. Was die Ausdauer betrifft, so hat es ein paar Freunde gegeben, die mich gestützt haben. Ich war mir mit meinem Mann sehr darüber einig, dass ich das weiterverfolgen wollte. Es gab dann die finanzielle Möglichkeit, das weiterzumachen und dann auch mit dem Brotberuf Lehrerin aufzuhören. Ich glaube, es ist aber letzten Endes von diesen äußeren Bedingungen abgesehen, doch so etwas würde ich heute ungeniert sagen, wie ein Schicksalsimpetus, der nicht auszurotten war, trotz, das will ich gestehen, großer Entmutigungen, also die immer zurückkommenden Manuskripte, waren schon eine harte Nuss für mich. Das ist nicht leicht gewesen, hat mir auch schweren Kummer gelegentlich gemacht, aber jetzt daraus die Konsequenz zu ziehen, zu sagen, ich lasse es, das hat sich für mich nicht gezeigt, obschon ich sagen muss, dass ich damals vor Lektoren einen viel größeren Respekt hatte. Ich habe ihnen ein großes Urteilsvermögen zugetraut, aber das Vertrauen in mein eigenes Urteilsvermögen ist dann offenbar doch stärker gewesen.
Ja, und vielleicht hat es Ihnen auch geholfen, an Ihrer Art des Erzählens festzuhalten. Wenn Sie schon viel früher zu Klett-Cotta oder zu einem anderen Verlag gekommen wären, 1980 haben Sie dann mit Frau Mühlenbeck im Gehäus bei Klett-Cotta begonnen. Und dann hätte das vielleicht dazu geführt, dass Sie Ihren Stil auch verändert hätten. So waren Sie eine fertige Erzählerin, als Sie dann schließlich einem größeren Publikum bekannt wurden. Vielleicht konnten Sie auch heranreifen in dieser sehr langen Phase des Für-sich-Schreibens.
Ich bin davon überzeugt. Also ich weiß, dass es heute ganz andere Möglichkeiten gibt für junge Autoren. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie schädlich Literaturinstitute und diese vielen Foren und sehr früh einsetzenden Stipendien sind. Für mich beklage ich nicht diese Phase. Und ein bisschen mehr Strenge würde möglicherweise auch jungen Autoren gelegentlich nicht schaden. Es wird ihnen etwas vorgegaukelt, dass das also eine Berufskarriere ist, die man fast wie einen anderen Beruf ergreifen kann. Und wenn Sie etwas älter sind, werden Sie merken, dass Sie sich ungeheuer täuschen, und zwar auf zweier Ebene, auf der finanziellen, aber auch auf der formalen Ebene. Ich glaube, dass vielen dann das passiert, dass sie einen Erfolgsroman sehr früh schreiben und plötzlich gar nicht mehr wissen, wie soll ich eigentlich schreiben, und dann abgleiten in so einen allgemeinen Mainstream. Sie werden normalisiert. Und das normalisiert werden ist für einen Schriftsteller, für eine, wenn man das jetzt als Kunst auffasst, für eine künstlerische Literatur sicherlich tödlich. Denn es kommt ja gerade darauf an, dass man diesen Unterschied zum allgemeinen Sprechen festhält und daraus seine Kraft bezieht und dadurch in der Lage ist, etwas Eigenes herzustellen. Aber auch die Kraft dieses Widerstandes gegen das Allgemeine für sich fruchtbar zu machen.
Für Sie war ja die Avantgarde sehr wichtig, die Entdeckung der Avantgarde. Lag das auch an dieser sehr revolutionären und eigenen Formgebung, die da für Sie ganz neu war zunächst?
Ich rekonstruiere es so für mich, dass wir natürlich in der Oberstufe des Gymnasiums sehr mit Nachkriegsliteratur, mit älterer und dann eben der damals sehr gefeierten Literatur, also das war dann sowas wie Heinrich Böll oder Bergengrün, fällt mir jetzt gerade so ein, oder ich will diese Leute jetzt gar nicht schlecht machen, aber das war eben eine Literatur, die mir sehr normal vorgekommen ist und sie hat mich nicht sehr angesprochen damals. Und dann hörte ich gewissermaßen, dass es so etwas gab wie eine Avantgarde, und da war für mich, das war unmittelbar nach dem Abitur, dieser Lyrik-Sammelband von Hans Magnus Enzensberger, das Museum der modernen Poesie, also ein Fach eigentlich, zu dem ich gar nicht geneigt habe, Lyrik, war für mich eine Offenbarung. Ich weiß noch, dass ich in Bochum, ich habe da gejobbt bei einem Buchhändler, also ich glaube alle zwei Tage hingerannt bin und gefragt habe, ist das Buch jetzt raus? Der hatte mir davon erzählt, da kommt etwas ganz Tolles, wenn Sie sich für moderne Sachen interessieren. Und als es dann endlich da war, ich war 19 Jahre alt und ich hatte dieses Buch 1960 erschienen, druckfrisch in der Hand, das war noch so eine Art Paperback, das ist später dann als Hardcover erschienen. Das war für mich etwas wie eine Bibel. Ich glaube, ich bin damit wirklich ins Bett gegangen und da war das für mich, also als würde irgendwie eine Glocke geöffnet, wo jetzt die frische Luft reinkam.
Sehr wichtig für Sie ist ja auch dieses Spannungsverhältnis, das immer besteht zwischen der Form und dem, was man erzählen will, also diesem Stoff. Und dabei ist es immer wieder verblüffend, wie viel, das betonen Sie ja auch an manchen Stellen, Sie doch nehmen aus Ihrem ganz alltäglichen Erleben, also dieses Verhältnis zur eigenen Wirklichkeit, die einen umgibt. Ist man da eigentlich sehr räuberisch so im Umgang auch?
Ja. Ausbeuterisch könnte man sogar noch etwas strenger mit sich selbst sagen. Übrigens auch dem eigenen Leben nicht unbedingt jetzt in einem autobiografischen Sinne, aber doch, was Details etwa der Kindheit betrifft. Da muss man gar nicht von der Kindheit reden, aber die starke Eindrucksfähigkeit, die man als Kind hat und die ich mir hoffentlich etwas erhalten habe, die wirkt fort. Ich beziehe aus der alltäglichen Umgebung, aus dieser sehr normalen Umgebung auch, in der ich lebe, sehr viel was auch damit zusammenhängt, dass mich also Exotik in dem Sinne wenig interessiert hat. Ich habe das Gefühl, da wird schon das Originelle vorgegeben, während es mir darauf ankommt, und zwar nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit einer tiefen Lebens- und Menschenüberzeugung, dass die Menschen originell sind und dass sie eigentlich oft, zumindest was ihre Artikulation betrifft, Opfer der Konvention sind und sich zunächst immer so sehr normal und vielleicht auch abgegriffen äußern. Wenn man einen glücklichen Moment erwischt oder länger spricht, zum Beispiel im Zug auch, kommen da ganz erstaunliche Sätze aus den Leuten raus. Und dann stelle ich natürlich meine Ohren auf und bin hellwach. Und das sind dann so wichtige Spuren für mich, zu vermuten, dass das Innenleben der Leute und ihre Wahrnehmung, und die bestimmt ja sehr stark die Wirklichkeit, man soll das Innenleben nicht immer so als handlungsarm abqualifizieren, es bestimmt ja unsere Handlungen, dass da ein differenzierterer Kosmos ist, der im gesellschaftlichen Normalleben nicht ermutigt wird, sondern ganz im Gegenteil lernt man als Mensch, drücke dich bescheiden aus, sonst könntest du für hochgestochen halten oder du wirst nicht verstanden oder du machst dich wichtig. Das hat ja auch seine Gründe, dieses sehr pragmatisierte Sprechen. Aber es gibt uns Menschen zu leicht das Gefühl, dass wir ihnen auch so sind. Und das ist eigentlich hoffnungslos. Also insofern glaube ich sehr an das Individuum, auch in seinen Wahrnehmungsfähigkeiten.
Dazu passt auch Ihre große Vorliebe für das Zweideutige. Zweideutigkeiten heißt ja auch ein Essayband von Ihnen. Und eigentlich ist es ja immer so, dass Sie auch nach diesem Aspekt im Menschen suchen. In Ihren Figuren gibt es diese Häutungen häufig. Was macht die Ambivalenz so interessant für uns?
Zunächst mal halte ich die ambivalente Perspektive oder die Perspektive, die Ambivalenz erkennt, für die richtigere und ich könnte sogar sagen, für die wahrere. Ich glaube, dass die Einheitssicht oder dass der Glaube an ein homogenes Inneres ein Trugschluss ist, aber man kann wohl sagen, dass in der Moderne, egal wo man die jetzt unbedingt ansetzen will, diese Betrachtung oder dieser Unglaube an einen homogenen Helden entscheidend ist. Und ich halte das deshalb für wichtig, weil es nicht nur der wahre Blick auf die Verhältnisse ist, sondern weil es uns viel mehr Freiheit gibt. Dass man sich darüber im Klaren wird, es gibt fast zu allen Dingen und auch zu allen Menschen in der Beurteilung von Menschen, von Sachverhalten, von Lebensabschnitten eine etwas andere und man ist nicht nur zu einer Wirklichkeit und einer Wahrheit und einer Sicht verdammt, sondern man kann sich etwas verrücken und die Sache sieht vielgestaltiger aus. Und ich glaube, dass wir Menschen uns gelegentlich schon dadurch unglücklich machen, dass wir dann so besessen sind von einer fast ideologischen Perspektive.
Das hat mir auch sehr gut gefallen an diesem Aufsatz über das Altern. In dem Band Zweideutigkeiten, Krokodile und Leguane kommen in der Überschrift vor, ja. Daran erinnere ich mich noch. Und da ist es ja genau dieses Polyperspektivische, was man gewinnt mit dem Älterwerden, wenn man es schafft, auf eine gute Art und Weise älter zu werden. Und dann ist es aber vermutlich auch so, dass man es lernen muss, Ambivalenz überhaupt auszuhalten. Denn das ist vielleicht heute manchmal schwierig, dass so eine gewisse Ambivalenzunlust besteht. In der Gesellschaft zumindest wird es einem so dargeboten, als solle man immer eindeutig sein und eben diesen Pragmatismus haben im Leben und auch schon in den Ausdrucksformen, genau wie Sie sagten.
Zweifellos, man fühlt sich im Klischee wohler. Es ist einfacher und das ist, wenn Sie das mit dem Altern ansprechen, der große Gewinn, wenn man es geübt hat, in Ambivalenzen zu denken, wenn man den Mut hat, in Ambivalenzen zu denken, denn man hat nicht die Sicherungen der Gesellschaft, für jeden Pott also einen Deckel zu haben von vornherein. Aber gerade da zeigt sich meiner Ansicht nach auch der Gewinn, denn eines der schrecklichsten Klischees ist natürlich das Alter, was bei manchen Leuten schon furchtbar früh einsetzt. Und man denkt sich, wie viele Jahre muss jetzt mit diesem schrecklichen Label gelebt werden? Und alles wird verschlungen, alles wird dieser Vorstellung aufgelastet. Es liegt am Alter, es geht diesen Weg. und dass es da ganz bestimmte Ereignisse und Merkmale gibt, ist vollkommen klar. Aber sie werden wieder zugeschüttet von dem, was einem auch ermöglicht wird. Und das ist, ohne jetzt in irgendeiner Weise Trostpflästerchen austeilen zu wollen, dass es tatsächlich mit dem Älterwerden ganz andere Blicke gibt. Dass sich das Leben ja auch um die Kindheit etwa, um den Blick auf die Kindheit, auf die Jugend, auf ein, sagen wir mal, Alter zwischen 30 und 40, dass sich der erweitert durch neue Interpretationsmöglichkeiten. Und das finde ich eigentlich sehr deprimierend, dass sich offensichtlich viele Leute, und das wird durch die Feuilletons, das wird durch die Medizin, das wird von allen Seiten, durch die Talkshows und so weiter, den Leuten immer wieder gesagt, jetzt seid ihr Senioren, jetzt werdet ihr so fotografiert. Die Fotos von alten Leuten, älteren Leuten schon, die sind immer entsetzlich, fast immer ganz deprimierend, als wären das also nur noch irgendwelche Ungetüme, die eigentlich wirklich besser zur Abfallhalde gingen. Und wie Leute in Altersheimen fotografiert werden, wenn sie dann noch beim Tänzchen sind. Es ist entsetzlich. Es müsste eine Herausforderung sein für Fotografen, das so zu fotografieren, dass man sieht, diese Leute sind doch einen Lebensweg gegangen. Sie sind um ein ganzes Leben auch reicher als irgendein Teenager, der ja auch, der jung und glatt, aber auch irgendwo etwas dämlicher in die Welt guckt als ein alter Mensch. Und dieser Aspekt des filigranen Gesichtes, des faltigen Gesichtes, des wissenden Gesichtes, des meinetwegen auch wieder langsam verdämmernden Gesichtes, das muss vielleicht erst noch als Ästhetik entdeckt werden.
Sehnsucht ist ja so ein Gefühl, was eigentlich bei allen Figuren in allen Romanen auch immer wieder vorkommt. Also so eine Sehnsucht aus dem eigenen Dasein. Vielleicht sind es auch wieder die Schablonen, in denen man fürchtet zu sein, auszubrechen. Also auch bei dem Jobst Böhme, wenn ich mich an den erinnere, aus Errötende Mörder, oder Rita Palke hatte davon auch etwas an sich. Schaffen es die Figuren dann eigentlich, das zu sprengen, und was muten Sie ihnen dazu oder was erlauben Sie ihnen auch?
Ich erlaube ihnen, ihre Sehnsucht vergleichsweise trivial zu stillen. Also indem sie etwa in die Berge oder nach Italien fahren. Vielleicht auch indem sie ein Stück gute Schokolade essen, um also den primitivsten Fall zu nehmen. Es kommt mir nicht auf das Stillen an. Es kommt mir darauf an, dieses Gefühl ernst zu nehmen. Und dieses Gefühl ist natürlich eins, was nie gestillt werden kann. Das ist etwas, was mich selbst immer noch beschäftigt, und ich bin auch noch zu keiner Klarheit gekommen, dass ich auf der einen Seite wirklich ein Wirklichkeitsfanatiker bin und der Meinung bin, dass wenn man die Wirklichkeit nur genau und offen ansieht, ohne ihr Bedeutung aufzuhalsen, dass sie eigentlich alle Bedürfnisse stillen könnte, aber sie tut es eben doch nicht. Es ist offensichtlich ein Grundlebensgefühl bei mir, dass diese endliche Wirklichkeit nicht ganz ausreicht. Warum? Das steht in den Sternen. Wobei man sagen muss, die Sehnsucht ist ja eigentlich nicht in unserer Gesellschaft tabuisiert. Jede Reklame, die für irgendeinen Diamanten wirbt, spielt ja mit dem Gefühl, und meinetwegen können es auch neue Jeans sein oder so. Es ist einfach eigentlich ein ganz wichtiges Element in der Werbung etwa. Nur macht die Werbung eben den Leuten vor, dieses Gefühl würde damit gestillt. Die Werbung spielt mit einem auf etwas ganz anderes zielenden Gefühl. Das ist der Unterschied. Und das so ein bisschen anzustacheln, dass es nicht mit dem Diamanten oder dem neuen Fernseher gestillt werden kann, sehr vorsichtig zu zeigen, es geht noch ein bisschen weiter in Wirklichkeit. Das Gefühl ist viel kräftiger als diese Dinge. Was wäre schon ganz gut, wenn mir das gelänge.
Wir unterhalten uns noch eine Weile über Sehnsüchte, die Magie der Berglandschaften und die Geheimnisse des Rätoromanischen, trinken Tee und später Espresso. Zur Feier des Tages gibt es heute eine zweite Zigarette. Draußen hängen die roten Äpfel im verschneiten Baum. Ein bezwingender Gegensatz, genauso vieldeutig wie die Bücher von Brigitte Kronauer.
Wilde Zivilisation, künstliche Natur. Aus Anlass des Todes von Brigitte Kronauer wiederholten wir ein Gespräch, das Maike Albart mit der Autorin anlässlich ihres 70. Geburtstages im Dezember 2010 in Hamburg geführt hat. Die Redaktion der Sendung hatte Dorothea Westphal.